Moin und hallo hier bei uns in der Nordwestkurve. Ihr wisst es, dem einzig wahren Podcast zum VfB Oldenburg. Heute wieder mit dem Mann, der als Co-Gastgeber dieses Podcasts in 2 Auswärtsspielen genauso viel Siege gefeiert hat wie der VfB in seinen 10 Auswärtsspielen zuvor. Und der Mann, der nach dem Abstieg aus der dritten Liga, nach Krisen und vielen Trainerwechseln, nach vielen Diskussionen mit Sarum hier scheinbar den Erfolg zurückbringt. Henning, moin, ich grüße dich.
Ich hätte es nicht schöner sagen können. Moin Lars.
Bevor wir nun richtig durchstarten, möchte ich noch den Werbepartner für diese Folge vorstellen. Denn wir haben einen Ausbildungstipp für euch. Starte deine Ausbildung als Fachlagerist bei der Ferol AG, einem modernen, zukunftssicheren Unternehmen aus Oldenburg. Hier lernst du alles über Logistik, von der Warenannahme bis zur Versandabwicklung, in einem hilfsbereiten Team und mit hervorragender Ausbildungsbetreuung. Lust auf eine spannende Karriere mit vielen Entwicklungsmöglichkeiten? Dann bewirb dich jetzt bei der Ferol AG. Und damit zurück zum VfB. Henning, du merkst in meiner Stimme, es ist etwas Euphorie dabei nach diesem Start ins Jahr 2025. Wir wollen natürlich heute in erster Linie über das Spiel gegen Werder 2 vom vergangenen Donnerstag sprechen, aber natürlich auch noch einen kleinen Rückblick zum Meppen-Spiel geben. Dadurch, dass wir letzte Woche ja hier Raphael Brandt zu Gast hatten, müssen wir über dieses besondere Erlebnis, glaube ich, im Emsland auch nochmal sprechen. Und wir wollen natürlich auch ein bisschen gucken, wie der perfekte Start des VfB so ein bisschen die Lage im Abstiegskampf verändert hat. Henning, wie ist die Gefühlslage so?
Du, was soll ich sagen? Hätten wir uns vor 2 Wochen diesen Start in die Restrunde malen können, ja, und hätten auch noch das Talent für einen guten Federschwung dabei, dann hätten wir uns, glaube ich, das gemalt, was jetzt dabei rausgekommen ist, ne?
Ah, schön, schön. Ich glaube, wir haken dann mal erstmal das Meppen-Spiel ab. Das war erstmal alles überraschend stabil für ein erstes Saisonspiel des VfB, aber es war vor allen Dingen, glaube ich, auch, und da darfst du, glaube ich, mal ein bisschen erzählen, als Fanerlebnis mit mehr als 1000 Oldenburgern bei einem mit 10.000 Zuschauer gefüllten neuen Rekordspiel der Regionalliga Nord. Wir hatten uns hier vor 2 Wochen drüber unterhalten. Schon ein schönes Erlebnis, ne?
Großartig, großartig. Und du hast es selber gesagt, du kommst aus der Winterpause, schlechte Hinrunde, mittelmäßige Vorbereitung, weißt du überhaupt nicht, wo du stehst, fängst mit dem Derby an, in Meppen, die ja ganz, ganz hohe Ansprüche nochmal im Winter formuliert haben, aus dem Trainingslager kommen, und dann trittst du da 90 Minuten auf, als wäre es eine Selbstverständlichkeit, dieses Spiel da zu gewinnen, zu null zu gewinnen, lässt keine Chance zu, und das merkt man natürlich auch in der Kurve, oder ich habe nun gesessen, nicht gestanden, aber da merkt man es auch, die Leute waren begeistert und das bin ich auch gewesen.
Du hast mir gerade kurz berichtet, es ist ein bisschen merkwürdig im Meppen da im Sitzplatzbereich. Willst du davon mal schildern? Weil wenn man nicht direkt mittendrin ist, soll es ein bisschen komisch sein von der Akustik. Weil ich sitze ja immer da, ich sitze ja ohnehin im etwas, ich nenne es jetzt mal langweiligeren Pressebereich, bin nicht mittendrin.
Aber von den Presseplätzen kann man immer gut sehen.
Hervorragend, das stimmt. Da kann ich mich nicht beschweren, so.
So, nein, ich bin jetzt bekanntermaßen ein Riesenfan des Emslandstadions. Ich mochte aber die alte Gästekurve. Da stand man ja quasi da einen halben Kilometer weg hinten im Wald, im Dunkeln. Aber es war irgendwie schön und nostalgisch. Und nun haben sie ja die Gästekurve vor einigen Jahren für die dritte Liga so ausgebaut, wie nun jedes Stadion aussieht. Ja. Und meine Erfahrung ist, dass man im Gästeblock, im Stehblock fast zerdrückt wird. So eng ist es da immer. Mein Eindruck ist, dass da 200 Leute zu viel stehen. Aber das muss das Sicherheitskonzept dort entscheiden. Und auf den Sitzplätzen, wo ich nun gesessen habe, da war es jetzt zum wiederholten Male so, dass man nicht viel Akustik mitbekommt. Also ich habe mir sagen lassen, der Gästeblock sei sehr, sehr laut gewesen.
Und das finde ich so erstaunlich, weil du bist ja quasi fast nebenan. Ich war weiter weg, also ich habe den laut gehört.
Ah ja, dann geht der Ruf nach vorne, der Schall. Da ist es immer wenig, das ist zum einen. Zum anderen, wenn man zu weit unten sitzt in diesem neuen Sitzgästeblock, dann schaut man gegen die Bande und sieht nichts. Deswegen sitzen wir jetzt immer ganz oben. Und ein drittes, in An- und Abführung schönes, ist dort immer, dass ja rechts daneben direkt die Meppner-Fans stehen. Also nicht die Ultras, sondern ein normaler Stehbereich. Ja. Und wenn es heiß hergeht, die letzten Jahre, da fliegt auch gerne mal ein voller Bierbecher dann auf die Sitzplätze und so. Also das Erlebnis ist sehr ambivalent dort in Meppen.
Solange da keiner in irgendeiner Form verletzt war, ist so eine Bierdusche ja auch mal was Unterhaltsames.
Kommt drauf an, wie viel man dann abgreifen kann.
Auch Raphael Brandt musste ja durchaus in Deckung gehen bei seinem Torjubel, wie wir gehört haben. Aber er hat ja erzählt, er wurde nicht getroffen. Ja, über das Spiel haben wir letzte Woche mit Raphael gesprochen. Ich glaube, da gehen wir jetzt nicht zu sehr ins Detail, außer vielleicht so einen Gesamteindruck von dir für so einen ersten Pflichtspielauftritt beinahe, wie du gerade gesagt hast, der ambitionierten Mannschaft.
Ja. Du hast letzte Woche bei der Folge mit Raphael schon meine Sprachnachricht eingespielt. Ich glaube, bärenstark oder stabil oder was habe ich gesagt, dass wir da so sicher stehen, dass wir keine einzige Torchance zulassen, das war schon beeindruckend. Und dann, dass wir aus den wenigen Chancen dann zwei Tore machen, das war großartig, wie die Mannschaft da, wie die Mannschaft aufgetreten ist. Man hat sie angesehen, man hat den Spielern in die Augen geschaut und man hat gemerkt, die wollen was, die sind von sich überzeugt, die wissen, was sie zu tun haben. Und das haben sie 90 Minuten durchgezogen, auch wenn nicht alles geklappt hat und auch wenn es jetzt spielerisch keine Augenweide war. Aber dieses Spiel, dieses Derby haben wir so verdient gewonnen und Meppen auf dem Platz und auf den Tribünen so schnell den Zahn gezogen. Das war schon, das hätte ich nicht gedacht, das war schon beeindruckend.
Ja, es ist tatsächlich so, dass die Frage, die sich aus diesem Spiel so zumindest in meinem Umfeld ein bisschen ergeben hat, war der VfB jetzt in Meppen so gut oder war tatsächlich Meppen an diesem Tag auch so schwach? Also man kann glaube ich schon sagen, dass Meppen da nicht den besten Tag erwischt hat. Aber jetzt haben wir ja, wir sind ja ein Spiel weiter und wir haben gesehen, der VfB hat beim Tabellenvierten, ich weiß gar nicht, ist Werder noch Tabellenvierter nach diesem Spieltag? Da habe ich tatsächlich nicht drauf geachtet. Vorher waren sie auf jeden Fall Tabellenvierte. 2-1 gewonnen, beste Offensive der Liga, ziemlich kalt gestellt insgesamt gesehen. Ja, mach mal einen kleinen Spielfilm, Henning, damit wir alle, die zuhören, mit ins Boot nehmen. Nur kurz gefasst, 1-0, Adem Podrimay, 10. Minute, Weitschuss. Durchaus vielleicht auch haltbar, würde ich sagen. Ne?
Wir beide haben in der Halbzeit in Bremen schon darüber gesprochen. Ich habe aus meiner Erfahrung, 18 Jahre lang im Tor gestanden zu haben, gesagt, das ist ein Ball, ja, den kann man halten. Ich glaube auch, dass der Podrimay hat natürlich in alle Himmelsrichtungen 3 Meter Platz, kann schießen, dann sieht der Torwart nicht so gut aus, ist ein bisschen Glück dabei. Das ist aber gar nicht der Punkt, sondern die Mannschaft ist da vom Anpfiff weg aufgetreten. Also mit einem Selbstbewusstsein, offenkundig aus dem Meppenspiel und mit einem Plan im Kopf, das war schon stark. Ich glaube, die ersten 10, 12, 15 Minuten wurde Bremen 2 regelrecht eingeschnürt. Vielleicht haben die auch nicht damit gerechnet, dass der VfB da so stark auftritt. Und deshalb war das 1-0 eigentlich folgerichtig. Da muss man nicht nur von Glück sprechen, sondern das war über links, über Lubongo gut rausgespielt. Und dann geht er rein und dann führst du da völlig verdient 1-0.
Es ist, glaube ich, tatsächlich einer der zentralen Unterschiede, den du jetzt ansprichst. Das Auftreten hat sich einfach durch den Lauf der vergangenen Wochen, ja, da war die Winterpause zwischen, klar, aber das hat sich einfach radikal verändert, ne? Also wir haben in der Hinrunde ganz häufig erstmal so ein bisschen abwartenden Fußball gesehen, haben gemerkt, wenn etwas schiefgelaufen ist, wie ein Gegentor oder mal einen leichten Fehler, dass das schon relativ schnell in den Köpfen dann auch drin war, dass nach Gegentoren es auch häufiger mal eine Phase dann gab, wo die Köpfe hingen, wo die Mannschaft sich erstmal ein bisschen wieder sammeln musste und dann war es häufig auch schon vielleicht zu spät.
Da sind wir auseinandergefallen teilweise nach Gegentoren, das muss man sagen, da war das Spiel verloren.
Ja. Und dieses Auftreten innerhalb der ersten 10, 15 Minuten zeigt einfach, dass da inzwischen ein ganz anderes Selbstvertrauen da war. Nochmal kurz zum 1-0. Ich habe versucht, den Torwart ein bisschen in Schutz zu nehmen. Es hat sehr doll geregnet vor Anpfiff. Ich war sehr nass. Ich hatte falsches Timing beim Weg vom Auto zum Platz 11. allerdings, ich habe es mir dann auch im Nachhinein nochmal angeguckt. Es ist zwar ein Flachschuss, allerdings geht der Ball ja auch nicht über den Rasen. Hat so eine, was weiß ich, 50 Zentimeter Flughöhe nenne ich es jetzt mal, ditcht nicht nochmal auf. Ich glaube, an einem normalen Tag würde er ihn wahrscheinlich halten. Er glitscht ihm unterm Handschuh durch zum 1-0. Das ist dann so ein bisschen auch das Spielglück, was ja auch schon mal gefehlt hat in dieser Saison. Ne?
Aber an dieser Stelle sind wir gezwungen zu sagen, das muss man sich auch erarbeiten, dieses Spielglück. Ja?
Henning, schön, dass du darauf hinweist.
Gerne.
Ja, wie du gesagt hast, sehr gute Anfangsphase, würde ich auch so. Ich habe so für mich so die ersten 20 Minuten im Kopf notiert, die insgesamt sehr gut waren. Dann kam Werder über seine wirklich feilschnellen Außenstürmer. Wir haben drüber schon kurz gesprochen. Nankishi, absolute Erscheinung, würde ich sagen, in der Regionalliga Nord nach meinem Eindruck. Auch Yannick Ehlers auf der anderen Seite hat auch ordentlich Tempo. Immer besser ins Spiel. Man schießt dann aber ausgerechnet über so eine simple Ecke, das 1-1.
Ja, brutal ärgerlich, ne? Also Werder macht dann mehr, ist die spielbestimmende Mannschaft. Die Außen, gerade Nankishi, das ist eine Rakete, ne?
Ja.
Also der ist wahrscheinlich der schnellste Spieler der Liga, würde ich jetzt mal vermuten.
Ich habe noch keinen schnelleren gesehen, glaube ich.
Anwar Adam hat gegen ihn gearbeitet, hat gut gegen ihn gearbeitet, aber trotzdem war der ja kaum zu halten auf Außen, ne? Dennoch keine großen Chancen zugelassen hinten, auch wenn Bremen 2 immer gefährlich wirkt und auch war und auch viel gewuselt hat, auch durch die Mitte teilweise. Ja gut, und dann gibt's die Ecke und er geht frei zum Kopfball und geht da rein. Das ist natürlich sowas von unnötig. Schade eigentlich.
Ja, da fällt mir gerade so ein Halbsatz ein, den Leon Deichmann nach Abpfiff zu mir gesagt hat, wir kriegen zurzeit in der Mitte immer einen Bein dazwischen, wo du gerade geschildert hast, dass es tatsächlich gab schon 4, 5 gefährliche Szenen über außen, die gefährlich wirkten, aber sie wurden dann letztlich nicht gefährlich, weil der VfB aktuell in der Lage ist, irgendwo immer zu klären. Ne?
Genau, und das Bein dazwischen, wenn Leon das selber gesagt hat, da habe ich eine Szene in der ersten Halbzeit im Kopf, wo wirklich durch die Mitte, ich glaube Opels hat es dann auf durch die Mitte gemacht und irgendjemand steht eigentlich frei am 16er und Leon Deichmann grätscht noch davor in letzter Sekunde und so entsteht dann kein vernünftiger Torschuss. Ja.
Zu Nagkishi kann ich dir auch nur beipflichten. Die höchste individuelle Qualität zumindest, die ich meine gesehen zu haben in der Liga, hat auch schon 2 Jahre bei Heracles Almelo in den Niederlanden gespielt, war zuletzt ein halbes Jahr in 1860 München ausgeliehen, hat auch schon diverse Male im Profikader gestanden, also ehrlicherweise überqualifiziert der Mann für die Regionalliga Nord, war mein Eindruck.
Ja, ein gutes Wort dazu. Ja, und unter anderem wegen dieser Spieler, vielleicht nochmal grundsätzlich, obwohl wir mit dem Spiel noch nicht durch sind, habe ich vor dem Spiel gesagt, das Bremen 2-Spiel ist eigentlich das schwierigere Spiel als das Meppen-Spiel, ne? Weil so eine fußballerisch und taktisch gut ausgebildete Mannschaft, so eine schnelle Mannschaft, das sucht schon seinesgleichen.
Es ist wieder ein super Beispiel, wie unterschiedlich Fußball in einer Liga sein kann. Ne? Also Meppen war ein ganz anderes Spiel. Ich nenne es jetzt mal Männerfußball, viel Taktik, lange Bälle. Und Werder 2 dann einfach wahnsinnig viel technisches Talent, auch mit dem Ball am Fuß und diese Geschwindigkeit. Das ist, ja, stellt eine Mannschaft dann 5 Tage später, sind es 5 von Samstag bis Donnerstag? Ich glaube schon, ne? 5 Tage später grob, ja. vor neue Herausforderungen. Aber der VfB hat es gut gemacht. Wie gesagt, ein sehr in der Form unnötiges Gegentor, haben auch alle danach gesagt. Werder hat dann einen relativ leichten Block gestellt. So haben es sowohl Dario Fossi als auch Leon Deichmann beschrieben. Kopfballduell auf dem zweiten Pfosten, was verloren geht. 1-1. Bis zur Pause würde ich es dann als relativ ausgeglichen bezeichnen.
Da war das 1-1 das richtige Ergebnis.
Genau. Und dann zweite Halbzeit. Ja, man muss sagen, jetzt das Führungstor, was in der 62. Minute fällt, hat sich nicht wirklich angedeutet. Ich fand es nach wie vor ausgeglichen.
Und die Spielanteile dann, lagen bei Bremen 2 dann.
Genau.
Aber wir sind voll im Spiel. Die Mannschaft ist in Bewegung. Alle 11 Spieler oder alle 10 Feldspieler sind in Bewegung. Das ist mir während der zweiten Halbzeit mal zwischendurch aufgefallen. Da kamen so ein paar Flashbacks von der Hinrunde, wo wirklich am Marschweg bei Nieselregen eine Mannschaft einfach steht im Mittelfeld. Und die Mannschaft ist in Bewegung. Das war Wahnsinn. Und lässt ja trotzdem nicht viel zu. Und dann kommt die Szene zum Tor. Genau.
Ja, auch da kurze Bezugnahme. Dario sagte, wie wir zurzeit hinterherrennen in jeder Aktion. Gefällt ihm sehr gut. Das ist so ein ganz platter Ausdruck, nenne ich ihn jetzt mal so ein bisschen aus dem Hobbyfußball, renn hinterher, aber wenn natürlich jeder hinter seinem Gegenspieler oder dem Gegenspieler des anderen ständig hinterher rennt, dann hast du natürlich eine andere defensive Stabilität, die wir zurzeit sehen. Ja, 2-1, Vjekoslav Taritas. Henning, ich blicke 2 Wochen zurück.
Ich wollte es gerade sagen, aber es ist schöner, wenn du es sagst.
Ich erinnere mich an einen Gesprächspartner, der sagte, dass das ein Mann ist, der ihm sehr, sehr gut gefällt. Ich würde sagen, ich glaube, du hast sogar das Wort, ich bin ein großer Fan, benutzt.
Ja.
Jetzt schießt er das 1-0 in Meppen und das 2-1 in Bremen. Wie weit ist ein Poster von deiner Zimmerwand noch entfernt?
Ja, muss der VfB mal anbieten, solche Sachen. Das wäre ja was für die Stadionzeitung.
Ja, ich habe da eine Aufgabe gehört an die Verantwortlichen.
Herzliche Grüße. Nein, also dass der Junge Fußball spielen kann, das hat man ja gesehen. Also Wahnsinn, auch letztes Jahr in Lübeck, deswegen haben wir ihn ja geholt. Und jetzt bringt das auf die Platte, ne? Und man merkt ihm auch an, nach dem Tor, wie gelöst er da feiert und wie er einfach wie ein kleiner Junge sich freut und lächelt an diesem Tor. An dem Tor sind 2 Sachen schön, finde ich, wie stark Hofrogge reagiert und den Ball da reinspielt. Ist ja, glaube ich, gewesen, ne?
Ja.
Taritas verliert ja erst im Anlaufen vorne den Ball. Da ist dann eine Zehntel später bei Hofrogge und er schiebt ihn direkt nach vorne durch.
Und vor allem hervorragendes Timing des Passes.
Also. Exakt. Hat die richtige Länge, ist kein Abseits, gar nichts. So muss es sein. Das ist das eine. Hofrogge, hatten wir ja auch vor 2 Wochen schon gesagt, einer der Gewinner der Hinrunde, dass er da jetzt festspielt, völlig berechtigt. Aber dann auch eben der Unterschied zu den letzten 1,5 Jahren. Taritas kriegt den Ball, geht 3 Schritte und macht ihn rein. Und macht genau das Richtige. Der Torwart geht runter, er macht den Ball oben rein. Besser geht es nicht.
Ja. Technisch hervorragend gemacht, eben nicht hektisch an der langen Ecke vorbeigeschoben oder irgendwie so, was man schnell mal macht, wenn man dann das Selbstvertrauen hat. Ja, wirklich, also Da saß ich schön in der Verlängerung. Du, glaube ich, auch, weil du schräg rechts vor mir saßt. Ja. Ein herrlicher Lupfer direkt über den Oberkörper des heranrauschenden Werder-Torwarts. Und dann natürlich auch wieder, musste ein bisschen an Raphael Brandt denken, konnte natürlich schön abknicken und direkt vor der Gästekurve jubeln. Das macht dann besonders Spaß. Ja, letzte halbe Stunde. Henning, also ich habe nicht so furchtbar viel von Werder mehr gesehen. Da waren noch zwei Konter.
Genau.
Auch da wieder unser Freund Nankeschi, der den einen, glaube ich, mit Außenriss sehr gut rüberlegt. Da kommt der Stürmer dann.
Aber ein bisschen zu weit, ne?
Genau.
Kriegt er nicht mehr ganz aufs Tor. Ja, also ich finde es ein bisschen, also Werder hat viel versucht.
Ja.
Und beide Mannschaften wirken immer gefährlich. Mein Eindruck war, beide Mannschaften wirken 90 Minuten gefährlich. Man hatte immer das Gefühl, beide können ein Tor schießen.
Ja.
Was nicht nur für Werder, sondern auch für uns mit Rückblick auf das letzte Halbjahr nicht ganz selbstverständlich ist. So hatte ich schon Sorge, dass noch was passiert. Ich erinnere mich daran, dass Adam einen langen Ball abläuft, abgrätscht.
Ja, großartig.
Da hat er einen relativ weiten Weg zurückgelegt, um
gefühlter den noch zu 50 klären. Meter Sprint.
Ja, genau. Und kurz vor Schluss Deichmann köpft ihn von der Linie. Ja. Da sind schon Situationen. Die letzten 10 Minuten, das war schon Powerplay, glaube ich, von Bremen 2. Da waren wir hinten drin. Das war aber auch so gewollt. Ich glaube, Fossi hat 5-mal defensiv gewechselt bis dahin.
Auch alle 5 Wechselfenster ausgenutzt. Kein doppelt gewechselt, sondern immer schön das Spiel unterbrechen. Aber
genau, das hat der Schiedsrichter dann ja mit 7 Minuten Nachspielzeit danach gekrönt.
Belohnt.
Ja, wo auch immer die sonst hergekommen sind, diese 7 Minuten.
Habe ich mich auch gefragt.
Ja, also 3 hätten sie auch getan, glaube ich. Ich glaube, Adam hatte einmal einen Krampf. Das war die einzige Spielunterbrechung, die es gegeben hat in der zweiten Halbzeit.
Ich habe mich auf jeden Fall auch gewundert. Und 2 der 5 Wechsel vom VfB waren ja auch erst in der Nachspielzeit. Das heißt also, als er diese 7 Minuten angezeigt hat, war das alles noch nicht so übertrieben. Ja.
So ist es, genau. Nein, aber ich glaube, die letzten 10 Minuten haben wir zu überstehen gehabt. Ich habe mir vor dem Spiel mal Gedanken über Johnny Peitzmeier gemacht, weil wir ja vor 2 Wochen darüber gesprochen haben.
Teile deine Gedanken mit
ja,
mir.
Ja, weil wir über die Nummer 1 gesprochen haben und ja beide vermutet haben, dass er sie bleiben wird. Und Bremen 2 hatte viel den Ball, hat viel versucht, viel gemacht. 2, 3 gefährliche Situationen, aber letztlich musste er gar nicht viel halten. Ne? Also erinnerst du dich an eine Großchance, wo er den Ball rauskratzen musste oder so?
Nee, überhaupt nicht. Nee. Das, was da war, ist dann am Tor vorbeigegangen. Genau. Ich musste jetzt spontan, wo du Johnny angesprochen hast, allerdings nochmal wieder ein Spiel zurückgehen.
Ja.
Auch da hatte er zwar nicht viel zu tun, aber ich fand ihn sehr überzeugend in Meppen bei hohen Bällen tatsächlich. Das ist mir aufgefallen. Bei 2, 3, 4 Ecken oder Flanken aus dem Halbfeld einfach so souverän und selbstbewusst im Rauskommen gefangen, gegen Angriff eingeleitet. Also das fand ich schon sehr stabil.
Er hat eine Präsenz, obwohl er, finde ich, eher ein schmaler Typ ist, sage ich mal so. Also nicht so ein Torwart der alten Schule.
Das kannst du hier nicht sagen, der geht heute noch ins Fitnessstudio.
Okay, und er ist natürlich gut mit dem Ball am Fuß, hat ja die Vorlage quasi in Meppen für Brands Tor gemacht.
Ja, das kommt noch dazu.
Ne? Nein, ich wollte damit die Leistung gar nicht schmälern, ich wollte damit auf die insgesamt defensive Leistung hinweisen, dass zwar Bremen viel versucht hat, aber wir am Ende eigentlich kaum was zugelassen haben.
Da gibst du mir ein schönes Stichwort, weil die defensive Entwicklung der Mannschaft oder die allgemeine Entwicklung, aber sie fußt, glaube ich, vor allen Dingen auf der defensiven Stabilität. Ja, die ist offensichtlich, über die freuen wir uns, glaube ich, zurzeit alle und da hat natürlich auch der Trainer was zu gesagt. Ich spiele mal eine kleine Tonaufnahme von Dario ein.
Bremen hat uns ja schon gut verteidigt, weil sie es eng gemacht haben und wir einfach keine Fehler machen wollten und dementsprechend gesagt haben, wir spielen halt dann nicht diesen Risikoball. Mhm, okay. Ich finde, defensiv standen beide Gegner gut gegen uns und dann ist es schön, weil in der Hinrunde haben wir vieles liegen lassen, finde ich. Und diesmal haben wir weniger Chancen und machen die Tore. Und das ist natürlich dann, ist doch gut. Aber die Entwicklung dieser Mannschaft, das habe ich ihr heute auch gesagt, ich bin leicht euphorisch momentan, was ich sonst nie bin, weil ich merke, dass sie sich gerade total entwickeln. Das heißt nicht, dass wir alle Spiele gewinnen, aber sie sind so wie heute und wie gegen Meppen schon sehr, sehr stabil.
Ein leicht euphorischer Trainer.
Ungewöhnlich.
Ja.
Das also, auszusprechen als Trainer vor allem ist ungewöhnlich, finde ich.
Wollte gerade sagen, was denkst du, wenn du das hörst? Das waren ja erst 2 Spiele.
Mein Eindruck ist, dass Dario das gleiche empfindet wie wir.
Das stimmt.
Weil er
war natürlich auch direkt nach dem Abpfiff, nach einem wichtigen Sieg. Man muss die gewissen Emotionen mit einbeziehen.
Das ist so. Aber er spricht ja die Entwicklung an. Ja. Und die Entwicklung ist ja wirklich genau der Punkt. Nun ist er auch der Trainer, der für die Entwicklung zuständig ist. Deswegen darf er auch die Entwicklung loben. Das sei ihm gegönnt.
Sein gutes Recht.
So, genau. Aber das ist genau der Punkt. Und zwar die Entwicklung fußballerisch, taktisch und mental, würde ich es mal nennen. das war ja vielleicht sogar die größte Hoffnung mit der Wiederkehr von Fossi, dass er die Mannschaft wieder in die Spur bekommt, vom Kopf her in die Spur bekommt. Und das ist offenkundig spätestens über den Winter gelungen. Deswegen würde ich die Euphorie nicht teilen, denn es waren nur zwei Spiele, zwei ganz unterschiedliche Spiele und am nächsten Wochenende wartet dann noch ein ganz anderes Spiel wieder, da kommen wir später drauf. Aber den Optimismus und die Freude und den klaren Blick auf diese Entwicklung, die es gibt, das würde ich genauso sehen.
Absolut. Und man muss wirklich jetzt auch mal, du hast es auch vor zwei Wochen schon getan, ich nenne es jetzt mal dieser Sechser-Block, Viererkette plus zwei Sechser. Wenn die Jungs, die da zurzeit spielen, plus ein Nico May, der in Meppen gezeigt hat, dass er es kann, dass er Nico Kniestock vertreten kann, der aber auch flexibel ist, der auch innen mal jemanden vertreten kann. Ja, diese Viererkette mit Adam Deichmann, Schröder, Kniestock davor, Hofrogge und Podrimay als Sechser. Wenn die zusammenbleiben, sag ich mal, die Restrunde. Ja. Ich glaube ehrlicherweise, dann brauchen wir uns nicht mehr auf so viele Gegentore einstellen.
Ja, ich hoffe das sehr und das ist ja auch nochmal ein Punkt. Also May hat in Meppen gespielt, weil Kniestock gesperrt war. Nun ist Kniestock wiedergekommen, hat sich 1:1 eingefügt, ist immer mit 100% Leidenschaft dabei. Das war also gar kein Thema. Dann war Brandt in Bremen gesperrt, dafür hat Drillon Demay gespielt. Auch man kann ja gar keinen aus dem Bremen-Spiel rausnehmen, der irgendwie besonders besser war als die anderen, aber auch nicht einer, der irgendwie abgefallen ist.
Nee, es ist ein Kollektiv zurzeit.
Großartig, großartig. Und selbst durch die vielen Wechsel am Ende hat sich da eigentlich von der Mentalität und von der Struktur, dass die Spieler wissen, was sie zu tun haben, nichts zum Negativen verändert.
Kurze Werbepause. Anpfiff zur zweiten Podcast-Halbzeit.
So, jetzt bin ich ja der immer noch so ein bisschen den Finger in die ganz kleinen Wunden legen muss, auch wenn es jetzt 2 Siege und 6 Punkte waren. Sprechen wir noch mal ein bisschen über Moses. Sehr gut angekommen.
Ja.
Aber, wir müssen auf hohem Niveau kritisieren.
Er hat kein Tor gemacht.
Stört mich noch nicht mal gar. Ich finde die Leistung absolut in Ordnung in beiden Spielen, die er gezeigt hat. Aber die Mannschaft kriegt ihn noch nicht in Position. Ich glaube, ich habe noch nicht mal eine Torchance gesehen. Ein Schuss aus spitzem Winkel in Meppen, aber das kann man nicht aus große Torchance werten.
Okay, spannender Punkt. Ich nehme erstmal meinen eigenen Punkt auf. Er hat noch kein Tor geschossen. Okay. In Meppen wurde er auch von VfB-Seite sehr gelobt, auch von Fossi. Da habe ich ihn auch gut gesehen, weil man gemerkt hat, welche neuen Möglichkeiten wir jetzt da vorne haben mit ihm. Dass er mehr Bälle kriegt, dass er mehr halten kann, auch mal ins Dribbling gehen kann. Da fand ich seine Leistung aber so, ja, die war gut, weil es war sein erstes Spiel mit der Mannschaft, war völlig in Ordnung, haben wir uns gefreut. Das Spiel in Bremen fand ich von ihm sehr stark, denn er ist ein richtiger Faktor vorne drin. Er geht ins Dribbling, lässt mal 2, 3 Leute aussteigen. Das ist vielleicht auch die Szene, die du gerade meintest. Dann schießt er von der linken Seite. Ich weiß gar nicht, ob in der Mitte noch jemand rankommt von uns. Das ist eine Torchance gewesen, ja. Die Frage ist, was will Fossi mit ihm? Ist er überhaupt der, der dann da vorne stehen soll und die Dinge reinmacht? Oder arbeitet er nicht viel mehr und ist auch Vorlagengeber, obwohl er vorne in der Mitte als Mittelstürmer steht? Wir sehen es ja an den beiden Spielen. Du kannst auch mal Taritas schicken und dann macht er ihn halt rein, ne?
Absolut, gebe ich dir recht. Ich glaube, genau in den beiden Spielen ist es genau das, was du gerade angesprochen hast, dass Fossi gar nicht das von ihm will, was ich vielleicht mit meiner etwas provokanten Frage herausgefordert habe. Ich sehe das ja genauso. Das ist einfach ein anderer Stürmertyp, der wahnsinnig viel unterwegs ist, der Bälle festmacht, der auch in der Lage ist, technisch sich mal um Gegenspieler in schwierigen Situationen rumzudrehen, den Ball weiterzuleiten.
Ja, ein ganz guter Fußballer. Darf ich einen Satz noch dazu sagen?
Du darfst alles dazu sagen.
Weil ich denke immer an Sebastian Schachten. Der hat die letzten
Tag und Nacht.
Wenn ich an Verpflichtungen des VfB Oldenburg denke, dann denke ich an Sebastian Schachten, weil so. Er die letzten 1,5 Jahre ganz viel abgekriegt hat. Von ganz vielen Seiten. Und ich habe immer gesagt, dass der verdammt guten Job macht beim VfB. Da sitzt nicht jeder Transfer. Wir wissen auch um die finanziellen Spielräume des Vereins. Auch in der dritten Liga hat da nicht jeder gesessen. Aber auch diesen Stürmer jetzt zu holen, der ja offenkundig ein Riesentalent ist, 22 Jahre alt und der vorne richtig was macht, da werden ja auch noch andere Vereine gewesen sein, die gesagt haben, komm doch zu uns, nehme ich an, ich weiß es nicht. Aber dass der jetzt einfach so selbstverständlich da ist und uns völlig neue Möglichkeiten schafft für die Restrunde, da muss man auch mal sagen, gut gearbeitet beim VfB.
Ja, kann ich nur so unterschreiben. Man muss ja wirklich sagen, kam von Eintracht Frankfurt 2, hat da ja durchaus auch eine Rolle gespielt, wenn auch nicht die er sich sicherlich gewünscht hat, und hat davor beim HSV 2, also davor zwischen war noch Dortmund 2, aber davor beim HSV 2 in der Regionalliga Nord auch schon ganz gut getroffen. Also er hat es ja gezeigt, dass er es kann. Jetzt gehen wir den einen Schritt nach vorne. Samstag 18 Uhr Todesfelde Heimspiel. Da bin ich mal gespannt, wenn wir jetzt erstmal nur bei ihm bleiben. Wir sprechen natürlich gleich nochmal allgemein kurz über das Spiel. Das wird ein anderes Spiel. Das wird, glaube ich, deutlich mehr Ballbesitz VfB Oldenburg und deutlich auch mehr Situationen, wo man einen Stürmer im Strafraum braucht. Und da bin ich mal gespannt, wie das laufen wird.
Auf jeden Fall. Ganz anderes Spiel. Wir haben es ja schon mehrfach gesagt. Deswegen bin ich auch noch nicht euphorisch, im Gegensatz zum Trainer, weil ich gerne dieses Todesfelde-Spiel abwarten würde. Dann haben wir das dritte komplett unterschiedliche Spiel in Folge. Und wenn die Mannschaft da genauso auftritt, aus einer anderen Spielsituation heraus, wir gehen alle davon aus, dass der Ball beim VfB sein wird, dass man vielleicht eine Konterabsicherung braucht, die funktionieren muss und so weiter und so fort. Wenn das da auch funktioniert, dann würde ich auch euphorisch werden. Ich glaube aber, oder ich vermute, dass so ein Spiel für jemanden wie Moses Odoali gut sein kann, weil er dann vielleicht glänzen kann mit dem, was du noch vermisst im Augenblick.
Das wünschen wir uns doch für Samstag. Ja, der SV Todesfelde, Henning, jetzt sind wir mal ehrlich. Ja. Spielt sein erstes Jahr in der Regionalliga Nord. Du als wandelndes VfB Regionalliga Nord Lexikon, was kannst du uns über den SV Todesfelde erzählen?
Ja, der SV Todesfelde ist natürlich ein Verein aus Schleswig-Holstein, der jetzt nicht ganz oben angesiedelt ist vom Namen in der Regionalliga Nord. Das ist auch natürlich Nomen est Omen, ne? Dieses Todesfelde, als die aufgestiegen sind, da dachte man natürlich erstmal, oh gut, jetzt der triste Regionalliga-Alltag, jetzt fährst du auch noch nach Todesfelde. Ich kenne diesen Ort nicht, die Menschen sind bestimmt alle ganz nett. Was man sagen muss, ist ernsthaft, da wird offenkundig sehr, sehr gute Arbeit geleistet. Die waren, glaube ich, dreimal in Folge Oberligameister, bis sie dann aufgestiegen sind. Die haben nach einem Saisonstart, wo sie 4 oder 5 Spiele verloren haben, sind sie sehr, sehr gut reingekommen. Haben teilweise starke Ergebnisse gehabt, für mich überraschend, inklusive des 0:0 im Hinspiel gegen den VfB. Das ist eine Mannschaft, die ich überhaupt nicht unterschätzen würde, ganz im Gegenteil, gerade auch nicht nach 2 guten VfB-Spielen jetzt zu Beginn, wer weiß, was noch kommt. Da müssen wir aufpassen und gerade dieser Gedanke, ach Todesfelde, der darf, glaube ich, weder in der Mannschaft noch auf der Tribüne irgendwie in die Köpfe kommen, weil dann haben wir beim VfB Oldenburg schon alles erlebt, was man erleben kann.
Jetzt muss man sagen, während für mich der VfB quasi der Gewinner im Abstiegskampf dieses Starts in die Restrunde war, ist der SV Todesfelde der Verlierer für mich, weil die einzige Mannschaft, die schon 3 Spiele hatte und sie hat 3-mal verloren und dabei kein Tor geschossen. 0-1 gegen Phoenix Lübeck, 0-1 gegen Kickers Emden, 0-1 gegen Blau-Weiß Lohne. Jedes Ergebnis für sich betrachtet, erklärbar, verständlich, vernünftige Gegner, aber das ist natürlich ein Start, der erstmal in den Köpfen stecken wird.
Da gehe ich von aus, ja, 3-mal 0:1, du sagst es richtig, die Spiele darf man alle 0:1 verlieren als SV Todesfelde, aber so zu starten, die hätten glaube ich auch noch das Spiel gegen Norderstedt gehabt, was dann ausgefallen ist, wer weiß, vielleicht wäre das auch 0:1 ausgegangen. Weiterhin keine Tore zu schießen, sind mit 16 Toren sowieso die schwächste Offensive der Liga. Das ist, glaube ich, kein schlechter Zeitpunkt für den VfB, um auf diesen Gegner zu treffen. Also die werden jetzt nicht mit breiter Brust am Marschweg auflaufen und die werden auch nicht vom Gefühl her kommen und sagen, ah, jetzt ärgern wir mal den großen VfB, sondern die sehen, wie der VfB spielt, sowohl auf dem Platz als auch vom Ergebnis her. Und die haben diese 3-0:1 Niederlagen im Gepäck. Das stelle ich mir schwierig vor im Augenblick.
Es spricht auf jeden Fall einiges dafür, dass das Timing ganz gut sein könnte, am Samstag eben auf Todesfelde zu sprechen. Was ich bemerkenswert finde, die haben 2 relativ große Namen in ihrem Kader. Also ein Mirko Boland, ehemals Profi Eintracht Braunschweig. Ich weiß gar nicht, wo er davor noch gespielt hat. VfB Lübeck hat er gespielt.
Lübeck war danach, genau.
Und Yannick Sternberg, der das ein oder andere Bundesligaspiel für Werder Bremen gemacht hat, die kommen jetzt auch nicht für 100 Euro nach Todesfelde.
So. Und weil du sagst, das ein oder andere Bundesligaspiel für Werder Bremen. Yannick Sternberg war damals DFB-Pokal-Halbfinale Bayern München gegen Werder Bremen. Da ist er in die Richtung von Arturo Vidal gegrätscht und der ist dann 2 Meter vorher abgesprungen und hat dafür vor Zeiten des Videobeweises dann einen entscheidenden Elfmeter für Bayern bekommen. Das nur nebenbei.
Ja, da merkte man wieder das Grüne, der grüne Teil deines Herzens. War das nicht auch das Pokalspiel, wo Kingsley Coman noch abgehoben ist? Waren das 2 in einem Spiel? Das war ein anderes?
Das war ein paar Jahre später. Das war dann die 2. spielentscheidende Fehlentscheidung im DFB-Pokal-Halbfinale für Bayern München.
Ja, haben wir das auch abgehakt in dem Moment. Viele Grüße nach München. Wo waren wir? Ja, auf jeden Fall 2 Spieler, die rausstechen. Also einer aus seiner Mannschaft, so ehrlich muss man sein, die wird sonst noch nicht so gut beurteilen können, außer anhand ihrer Zahlen und Statistiken. Ich bin gespannt. Letztlich ist es, beide sind mit 21 Punkten in den Winter gegangen. Jetzt ist der VfB in einer extrem komfortableren Position und denke ich, also ja, ich sehe ein kleines im Vergleich zu Todesfelde, ne? Nicht im Vergleich zum Gesamtabstiegskampf, dass man da weiterhin noch drin steckt, ist klar. Ich denke schon, dass wir da erstmal sehr viel Ballbesitz für Oldenburg sehen werden.
Das ist die Vermutung, genau.
Vielleicht deswegen bin ich gespannt, wie die Lösungen aussehen, weil diese Lösung hat man in den ersten zwei Spielen dann so bis jetzt noch nicht gebraucht in diesem Jahr.
Das ist so, aber ein Spiel kann natürlich auch anders laufen. Also vielleicht überrascht uns der Trainer von Todesfelde und die gehen am Anfang drauf und dann rutscht uns wieder ein Eckball rein. Und dann hast du so Leute wie Boland oder Sternberg, die auch wissen, wie Fußball funktioniert und wie man dann auch die Mannschaft zusammenhält. Und dann kann es auch schwierig werden. Ne? Das wollen wir nicht ausschließen. Ich bin auf jeden Fall sehr gespannt.
Henning. Wir müssen ein bisschen auch über die Lage der Liga, so nenne ich es immer, sprechen, zum Abschluss unseres schönen Gespräches hier. Es hat sich einiges getan. Zwei relativ größere Sachen in Bezug auf die Regionalliga Nord. Unsere Freunde aus Hamburg, Teutonia Ottensen, haben vermeldet, dass sie zur neuen Saison nicht melden werden. Ja. Das muss man ehrlich sagen, da gab es immer schon so ein bisschen Geräuschkulisse um diesen Verein. Ziehen die das wirklich durch? Sie nennen offiziell die fehlende Aussicht auf ein Stadion und damit verbundenen Profifußball in Hamburg in der dritten Liga. Finde ich zwar nachvollziehbar, allerdings so als Tabellen 14., 15. auch das als Grund anzugeben, so ein bisschen schwierig. Wie siehst du das?
Die Stadionthematik ist in Hamburg eine, ganz sicher. Das muss man mal bei Altona 93 nachfragen, wie das da läuft. Ja. Man denkt immer, da steht das Volksparkstadion, da steht das Millerntor-Stadion und es gibt so viele kleinere Traditionsvereine, die alle irgendwie so eine abgerissene Bude haben. Aber letztlich spielen 9 von 10 Amateurvereine an der hohen Luft, weil das einzige Stadion ist, was irgendwie lizenzmäßig zugelassen ist. Und dann wird es eng, wenn man nicht nach Norderstedt ausweichen will oder ich weiß nicht was. Deswegen glaube ich, das ist ein Thema. Ansonsten werden das, wir sind jetzt, schauen jetzt von außerhalb drauf, ne, aber das werden finanzielle Gründe sein. Da hat man versucht, mit vergleichsweise viel Geld einen Verein, der, was den Fußball anbelangt, relativ schwach aufgestellt ist, nach oben zu ziehen. Vielleicht war das auch ein Prestigeobjekt von dem einen oder anderen Sponsor. Denn der Verein an sich ist ja grundsolide, die haben ja andere Sachen als Profifußball. Das hat jetzt nicht geklappt, vielleicht ist man ein bisschen ungeduldig geworden. Und nun zieht man das Geld wieder raus und geht runter. Das finde ich erstmal verständlich, auch wenn ich kein Fan von solchen Projekten bin. Auf der anderen Seite ist die Frage, spielen die diese Saison auch zu Ende?
Das stimmt. Erster Eindruck ist erstmal sehr gut, weil abgesehen davon, dass natürlich den Faktor müssen wir eben kurz nennen, damit der erste Absteiger feststeht im Sommer. Das heißt also auch letztlich eine gute Nachricht für alle, die da unten drin stehen. Und da zählen wir den VfB ja nach wie vor dazu, dass es einen Absteiger weniger geht. Und sie haben einfach trotz dieser Nachricht, die die Spieler auch erst, glaube ich, am Mittwochabend letzter Woche vor dem Training erhalten haben, trotzdem bei Holstein Kiel 2 am Wochenende gewonnen und damit auch nochmal wieder allen im Tabellenkeller geholfen, weil Kiel ist letzter.
Das ist so, genau. Ich glaube, das Tor in der Nachspielzeit, ja. 1-0.
11 Meter.
Genau. Also das hieße dann natürlich Kiel jetzt schon weit abgeschlagen. Ottensen keine Lizenz, da wären die beiden Regelabsteiger schon mal weg. Das wäre so gesehen natürlich für alle anderen und auch für den VfB von großem Vorteil. Ich bleibe trotzdem dabei. Ich weiß nicht, wie sicher das ist, dass die Saison zu Ende spielen. Und wenn sie die nicht zu Ende spielen, dann fallen sie aus der Wertung. Dann verliert der VfB 6 Punkte,
weil er
beide Spiele gewonnen hat gegen Ottensen. Und ich weiß gerade nicht auswendig, wie die anderen Vereine gespielt haben, aber die werden nicht alle 6 Punkte gegen die geholt haben.
Nee, zumal die einige Punkte auf dem Konto haben. Die werden sie schon gegen andere von unten geholt haben.
So, genau. Deswegen würde ich das gerne abwarten, bevor ich jetzt hier frohlocke. Aber insgesamt ist die...
Aber man muss dazu sagen, es ist noch nichts davon zu hören. Ne? Also sie haben jetzt erstmal ganz normal gespielt und sie haben auch gesagt, sie wollen zu Ende spielen. Da glauben wir jetzt erstmal dran.
Ich glaube das auch. Ich sehe aber auch die vergangenen Jahre, dass das ein unruhiger Verein ist, ja. Auch was Trainerwechsel und den Umbau von Spielerkadern anbelangt. Deswegen erwarte ich einiges. Das wirkt sich auf den Abstiegskampf aus. Es gibt natürlich noch weitere positive Meldungen, dass Osnabrück weiter gewinnt in der dritten Liga und sehr wahrscheinlich da unten gar nichts mehr mit zu tun haben wird. Das heißt, wir gehen davon aus, dass nur Hannover 96 2 runterkommt.
Dafür gehen wir davon inzwischen fest aus, glaube ich, wenn man sich jetzt die Form und die Tabelle anguckt. Die Lücke ist, glaube ich, inzwischen bei 9 oder 10 Punkten bis zum Nicht-Abstiegsplatz.
Genau, das heißt, es kann sich von der Anzahl der Absteiger aus der Regionalliga in die Oberliga noch sehr viel ändern. Trotzdem, um auf Nummer sicher zu gehen, bleibt weiterhin die magische Grenze Platz 13. Da ist der VfB jetzt. Da sollte er mindestens tunlichst bleiben, um nicht am Ende noch irgendwie hoffen zu müssen, wie andere Vereine in anderen Ligen spielen oder was Lizenzfragen anbelangt.
Und erst recht mit der Form, die aktuell da ist, sollte es ja auch der Anspruch der Mannschaft sein, sich da, glaube ich, noch den ein oder anderen Platz verbessern zu können. Zweites kleines Nebenthema, etwas kleineres Nebenthema und trotzdem sehr interessant, weil wir hier in Oldenburg einfach das sehr intensiv verfolgt haben. Wir haben eine kleine neue Regel in der Regionalliga Nord. Es dürfen doch jetzt tatsächlich doch nur noch Spieler eingesetzt werden, die auch auf dem Spielberichtsbogen stehen.
Wahnsinn, Wahnsinn.
Ich sehe ein breites Lächeln. Ja. Möchtest du erklären oder soll ich ausholen? Mach du mal.
Ja, ich fange mal an. Also es zielt auf das Heimspiel gegen Phoenix Lübeck ab. Als es steht unentschieden und die Lübecker wechseln in der Nachspielzeit einen Spieler ein, der offenkundig nicht auf dem Spielberichtsbogen steht. So.
Was passiert da in Fußball-Deutschland, nicht nur Fußball-Deutschland, in Handball, Basketball und Volleyball-Deutschland?
So, dann ist das Spiel verloren in dem Fall. Die Punkte gehen an den VfB. Ich glaube, jeder, der das mitbekommen hat, die haben einen eingewechselt, der steht nicht auf dem Bogen. Der wusste eigentlich in diesem Moment, nicht nur hat gehofft, sondern wusste eigentlich, gut, das Spiel haben wir gewonnen. Das wird für 5-0 für uns gewertet. Ich glaube, Fossi hat es damals gesagt, dass er es direkt wusste bei der Einwechslung, weil er den Bogen kannte und der stand da nicht. Deswegen gab es dann den Einspruch und so weiter und so fort. Und eigentlich hat man Woche für Woche darauf gewartet, wann kommt endlich das Urteil. Der VfB kriegt 2 Punkte mehr am grünen Tisch. Dann wurde es anders entschieden, weil dem Verband auffällt, in der Satzung steht das gar nicht. Man muss gar nicht auf dem Bogen stehen, was dann zu Ende gedacht bedeutet, jeder Mensch, der im Verein ist und einen Spielerpass hat, kann jederzeit eingewechselt werden, egal ob er auf dem Bogen steht, egal ob er erst zur Halbzeit vom McDonald's-Ausflug zurückkommt oder wie auch immer. Und man muss sich die Frage stellen, was sollen diese Bögen eigentlich?
Ja, Vogelwild. Kurz nochmal der Zusatz, das ist also der Nord-RV, der sich nur um die Regionalliga Nord kümmert. Darüber ist der DFB oder die DFL und darunter ist ohnehin auch der DFB zuständig. Und eben in dieser Spielordnung in der Regionalliga Nord war es so schlecht formuliert, dass eben eine Spielberechtigungsliste, die man am Anfang einer Saison einreicht, reicht, um Spieler einwechseln zu dürfen. Und das rein theoretisch würde das halt wirklich zu diesem Szenario führen, dass man 50 Spieler auf die Bank setzen kann und mal gucken, auf wen ich heute so Bock habe. Und das hat jetzt der Nord-RV in der letzten Woche dann tatsächlich als Folge dieses Phoenix-VfB-Spiel geändert. Die Spielordnung wurde umgeschrieben. Künftig muss ein Spieler auf dem Spielberichtsbogen stehen.
Was gut und richtig ist, was nur dem VfB Oldenburg jetzt gar nichts mehr nützt.
Nein, da können wir, glaube ich, am Ende der Saison, hoffe ich, wenn es so weiterläuft, wie es zurzeit läuft, über eine der witzigsten Geschichten dieser Saison schmunzeln. Aber wenn es tatsächlich um Punkte im Abstiegskampf gehen würde, dann wäre die Situation natürlich wesentlich bescheidener.
Also für eine Mannschaft, die nach den ersten 21 Spielen 21 Punkte hatte, auf einem Abstiegsplatz stand und ganz unten drin steht, können 2 Punkte nur sehr entscheidend sein.
Ja. Henning, es war mal wieder ein Fest mit dir. Ich hoffe, dass du in deiner Form hier weiter so Glück bringst, wie du es an den ersten 2 Spieltagen gebracht hast. Ich bin überzeugt davon. Wir hören uns nächste Woche mit einem Spieler vom VfB oder einem Verantwortlichen. Ganz sicher bin ich mir da noch nicht wieder. Und du wirst dann, was haben wir das Wochenende drauf? Ich glaube, das Auswärtsspiel bei St. Pauli 2, ne?
St. Pauli, Freitagabend, genau. Zeitgleich spielt Hoffenheim am Millerntor. Überlegung ist, wie viele Gästefans kommen wohl vom VfB zu dem Spiel, mehr als Hoffenheimer nach Hamburg fahren. Wir sind gespannt.
Henning, damit hast du sehr recht und ich sehe ein breites Schmunzeln und gefällt mir sehr. So können wir die Folge beenden. Es war sehr schön mit dir. Wir grüßen euch da draußen. Bleibt am Ball. Bis zum nächsten Mal. Ciao.
Ciao, ciao.
Wir nähern uns langsam dem Ende dieser Folge, aber bevor wir uns verabschieden, haben wir noch einen Podcast-Tipp für euch. Wir alle wissen, wenn es um das Leben geht, ist nichts wirklich konstant und gleichbleibend. Christopher Groß und Jens Koch wissen das auch und nehmen ihre Zuhörerinnen und Zuhörer in ihrem Podcast Gezeitengänger auf dieser Reise mit. Jeden zweiten Freitag erzählen sie mit ihren Gästen spannende und inspirierende Geschichten aus dem Leben. Auch ihr könnt diese Höhen und Tiefen mitverfolgen, und zwar direkt auf NWZ Online oder eurer bevorzugten Streaming-Plattform für Podcasts. Den Link findet ihr auch nochmal in den Shownotes.